Deutschlandfunk. Der Tag.
Es wird heute ein bisschen emotional im Podcast.
Uns ging es eher um die Frage des emotionalen Prozesses, der mentalen Seite der deutschen Vereinigung. Wir haben über Einstellung zur Demokratie, Haltung zur demokratischen Institution, Zusammenhalt der Gesellschaft und dieses ganze Spektrum sehr intensiv nachgedacht und daraus auch dann Handlungsempfehlungen, wie gesagt, generiert.
Wir, damit meint der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, in dem Fall die Mitglieder einer Regierungskommission mit dem Namen 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Platzeck ist der Vorsitzende dieser Kommission und hat heute zusammen mit anderen den Abschlussbericht vorgestellt. Strukturelle Veränderungen empfiehlt die Kommission, um den Osten in Deutschland zu stärken. Wie die genau aussehen, das besprechen wir gleich. Und wir reden über den fernen Osten, zumindest aus der europäischen Perspektive, nämlich China. Während in Europa und anderen Teilen der Welt die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen ist, floriert die Wirtschaft in China geradezu. Baut China also während der Pandemie den wirtschaftlichen Vorsprung weiter aus? Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 7. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. 30 Jahre deutsche Einheit, das wäre unter normalen Umständen in diesem Jahr vermutlich eines der Riesenthemen gewesen. Ja, hätte Corona. Trotzdem hat die Regierungskommission unter dem Vorsitz von Matthias Platzeck ihren Abschlussbericht zu dem Thema vorgestellt. Henry Bernhard ist unser Landeskorrespondent in Thüringen. Was für eine Kommission war das? Welche Aufgaben hatte sie?
In dieser Kommission, da sitzen Politiker drin, Ex-Politiker, Wissenschaftler, auch ein paar Künstler, Schauspieler aus dem Osten und aus dem Westen. Ich glaube sogar paritätisch Ost und West besetzt, das gibt es ja auch selten. Und die waren erstmal damit betraut, den Gedenktag, also 30 Jahre Wiedervereinigung zu organisieren mit viel Aufwand und viel Geld. Das meiste davon ist ja dank Corona ins Wasser gefallen. Aber die Feierstimmung war ja auch schon bei 30 Jahre Mauerfall eher getrübter als in den runden Jubiläen zuvor. Es traut sich ja auch keiner mehr, so das reine Loblied auf den Vereinigungsprozess zu singen. Und dazu passt dann ganz gut die zweite Aufgabe. Das war, die Kommission hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man den Osten weiter stärken, in den Mittelpunkt rücken, ihn gleichwertiger machen. Und dazu gab es halt dann Handlungsempfehlungen, die jetzt der Politik vorliegen. Damit soll sie sich nun beschäftigen. Und der erste Punkt ist, die Lebensleistung der Ostdeutschen der vergangenen 30 Jahre in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist ja ein bisschen anderer Ton als bisher, weil man hat immer gesagt, die Lebensleistung der Ostdeutschen damals in der DDR. Und jetzt sagt man, in den letzten 30 Jahren. Das ist schon mal ein bisschen anders. Es geht jetzt explizit um die Zeit nach der Wiedervereinigung. Dafür gibt es halt verschiedene Ideen, wie man damit umgehen soll.
Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Wie könnte das aussehen?
Ja, also es soll einen jährlichen Deutschlandmonitor geben zu den Stimmungslagen in den einzelnen Regionen, also ökonomisch, politisch, gesellschaftlich, wie ist das Vertrauen in Demokratie und Institutionen, sowas Ähnliches gibt es ja in Thüringen schon seit knapp 20 Jahren, glaube ich, in Sachsen auch sowas Ähnliches. Es soll mehr Anerkennung für Opfer der SED-Diktatur geben, also auch öffentlich mit Gedenkstätten und Ähnlichen. Es soll mehr Öffentlichkeit für ostdeutsche Themen geben. Die strukturschwachen Regionen sollen gestärkt werden, die Wettbewerbsfähigkeit des Ostens gestärkt, der ländliche Raum gefördert. Du hörst, es sind Dinge, die wir alle schon kennen, die wir schon oft gehört haben aus solchen Kommissionen. Dann gibt es im weiteren Komplex auch noch, die Symbole der Demokratie sollen gestärkt werden, also die Fahne, das Grundgesetz, die Nationalhymne, der Nationalfeiertag. Zum Beispiel soll auch jeder Schüler zum Schulabschluss ein Grundgesetz und eine Deutschlandfahne bekommen. Da geht es darum, die Symbole des Nationalen, also auch das Schwarz-Rot-Gold, nicht den Rechtsradikalen zu überlassen. Und eine wirklich neue Idee jetzt von Platzeck, die hat er jetzt auch schon einige Jahre, aber nun ist sie festgeschrieben in diesem Papier, ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Das ist das wirklich Neue.
Okay, was ist das genau?
Dieses Zukunftszentrum soll verschiedene Säulen beinhalten. Also da geht es erstmals um ein wissenschaftliches Institut. Da soll es vergleichende Langzeituntersuchungen geben zu Transformationen, nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Osteuropa. Es soll ein Dialog- und Begegnungszentrum geben, wo Debatten stattfinden können. Auch Bürger sollen da ganz explizit mit einbezogen werden und ein Kulturzentrum mit einer Dauerausstellung über die 30 Jahre Wandel in Ostdeutschland ab 1989. Es soll Wechselausstellungen geben, internationale Kongresse jedes Jahr zu bestimmten Themen. Es sollen auch so eine Art Scientists and Artists in Residence Programm geben, ähnlich der Villa Massimo in Rom. Also man sagt das wirklich wortwörtlich, man bezieht sich darauf. Also da muss man schon ziemlich weit ausholen und einen großen Wurf landen, wenn man, also der Ort steht noch nicht fest, aber angenommen, das Ding steht in Cottbus, wenn man dann sagt, willst du nach Cottbus oder nach Rom, da muss man schon was liefern auch.
Und wahrscheinlich auch viel Geld reinstecken, oder?
Da muss eine Menge Geld reingesteckt werden, denn Matthias Platzek sagte auch, ihm schwebe etwas vor, mindestens so eindrucksvoll wie das Guggenheim-Museum in Bilbao, und das ist ja schon wirklich ein großer Wurf, also da muss richtig Geld reingesteckt werden, ja.
Das sind große Vorhaben und zum Teil, ja, das klingt dann zum Teil sehr symbolisch. Es geht auch darum, eben in die Vergangenheit, die letzten 30 Jahre zu schauen. Aber wenn wir in die Situation jetzt und vielleicht die nähere Zukunft schauen, ein Kritikpunkt, der auch so thematisiert worden ist, ist, inwieweit Menschen aus Ostdeutschland in Führungspositionen vertreten sind. Gerade eben in ostdeutschen Unternehmen und Initiativen, da ist ein großer Anteil immer noch dann westdeutsch, der in Führungspositionen ist. In welchen Bereichen merkt man das besonders stark?
Ja, du sagst immer noch, also es sieht bislang auch nicht so aus, als ob sich das schnell ändern würde. Es gibt eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Leipzig. Die haben da so eine sehr schöne Grafik gemacht, kann man sich sehr leicht im Internet auch anschauen. Und haben geguckt, wie viele Ostdeutsche haben Positionen inne, die ihnen gemessen am Anteil in der Gesamtbevölkerung zustehen würden. Im Militär sind wir dabei 0%. Es gibt keinen ostdeutschen General. In der Wissenschaft bei 7%, in der Justiz bei 10%. In Wirtschaft ein Viertel, in der Verwaltung die Hälfte, in Kultur und Medien etwa ein Drittel. Einzig in der Politik, das finde ich interessant, sind Ostdeutsche angemessen repräsentiert. Also wahrscheinlich sind da die Abgeordneten gemeint, die ja dann meist wirklich aus dem Osten kommen. Das ist eine massive Schieflast, die sich auch weiter fortsetzt. Denn der westdeutsche Chef, der vor 30 Jahren aus dem Westen in den Osten gekommen ist, der holt sich Leute nach, die ihm ähnlich sind. Mhm. Das ist in der Wirtschaft so, in der Wissenschaft, in der Verwaltung. Das ist auch ganz menschlich, aber führt in der Summe zu einer massiven Unterrepräsentation der Ostdeutschen und zu Missstimmungen und zu Zweifeln am Funktionieren der Demokratie.
Und wenn du sagst Unterrepräsentation, in so einem Zusammenhang wird ja zum Teil auch über eine Quote diskutiert, so wie auch über Frauenquoten diskutiert wird. Inwiefern war das bei der Arbeit der Kommission oder bei diesem Abschlussbericht jetzt auch ein Thema?
Ja, Matthias Platzek hat das auch in der Pressekonferenz eben in Berlin angesprochen. Er sagte, es wurde diskutiert, es wurde lange diskutiert, auch mit Wissenschaftlern. Am Ende haben sich darauf geeinigt, eine Ostquote wäre weder justiziabel noch praktikabel noch gerecht. Es würde sich vor allem an der Frage aufhängen, wer ist denn überhaupt ein Ostdeutscher? Denn es gibt inzwischen viel Bewegung zwischen Ost und West. Geht es da um den Geburtsort, um den Ort, wo man lange gelebt hat oder was auch immer? Zum Beispiel meine Kinder, ich komme aus dem Osten. Meine Kinder sind im Westen geboren, die haben auch die ersten Jahre dort gelebt. Dann sind sie im Osten in die Schule gegangen. Eine ist nun im Westen zum Studieren, eine im Osten. Wo stecken wir die jetzt hin? Hm. Sind das Ostdeutsche, sind das Westdeutsche? Es wird dann wirklich schwierig. Ja. Also Platzek sagte, wenn wir das 5 Jahre nach der Wiedervereinigung gemacht hätten mit der Quote, dann wäre das möglich gewesen, jetzt aber eher nicht mehr. Und nun empfehlen Sie da so eine Selbstverpflichtung für mehr Repräsentation von Ostdeutschen bei Bundes- und Landesregierungen und in den Kommunen. Aber ich meine, wir wissen ja auch, was bei Selbstverpflichtungen der Wirtschaft für die Berücksichtigung für Frauen bei rausgekommen ist, nämlich so gut wie gar nichts.
Ja, genau. Eine Personalie im Bereich Medien fällt in diese Debatte rein. Just heute ist Klaus Brinkbäumer, der ehemalige Chefredakteur vom Spiegel, zum Programmchef vom MDR gewählt worden. Inwiefern ist auch, also gerade zum Beispiel reden wir ja auch über diese Rundfunkbeitragserhöhung, inwiefern ist da dann das Thema ostdeutsche Menschen in Medien vertreten auch ein Thema?
Darüber wurde auch gesprochen, es wird auch erwähnt, aber da sind jetzt auch keine großen Masterpläne da, und du sprachst ja gerade auch den Klaus Brinkbäumer an. Er ist ja nicht der Einzige, der heute gewählt wurde, es gibt ja 2 Programmdirektoren beim MDR. Die eine ist eine ostdeutsche Frau, Jana Brandt, mit langjähriger Fernseherfahrung, großen Erfolgen im Fernsehen auch als Redakteurin und Fernsehdirektorin. Und nun Klaus Brinkbäumer, er ist Westfale, also eindeutig kein Ostdeutscher, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, hat keinerlei Erfahrung mit Fernsehen und Radio. Es wurde auch lange debattiert heute im Rundfunkrat, eine Stunde lang, gerade auch über die Frage seiner Nicht-Ostbiografie. Aber am Ende wurde er mit 30-8 Stimmen zum Direktor gewählt. Und vielleicht ist er ja individuell auch der Richtige, aber am Ende ist er natürlich wieder einer, der die Statistik weiter zu Ungunsten der Ostdeutschen verschiebt.
Ja. Jetzt hat diese Kommission in ihrem Abschlussbericht sehr viele Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Wie geht es damit jetzt weiter? Also ist abzusehen, dass da tatsächlich sich auch was von realisieren lässt?
Also es wird jetzt erstmal eine kleine Kommission geben, die sich im Januar dann zusammenfinden soll und die weitere Pläne für dieses Zukunftszentrum ausarbeiten soll. Und dann soll das auch möglichst bald ins Kabinett kommen. Also ich habe aus der Kommission auch gehört, dass sowohl die Kanzlerin als auch der Finanzminister und der Innenminister, das heißt CDU, SPD und CSU sind da dabei, diesem Plan sehr wohlwollend gegenüberstehen und dass sie es eigentlich in dieser Legislaturperiode noch durchziehen wollen. Denn ansonsten würde das auf die lange Bank geschoben und wäre wahrscheinlich bald wieder vergessen. Aber sie würden das wahrscheinlich dann im nächsten Frühjahr angehen wollen und das trotz der Corona-Krise zurzeit.
Das fände ich noch interessant, deine Einschätzung dazu. Ich habe am Anfang gesagt, eigentlich ist halt 30 Jahre deutsche Einheit, natürlich wäre das unter normalen Umständen eigentlich dieses Jahr ein Riesenthema gewesen. Nun kam die Corona-Pandemie. Hast du das Gefühl, dass wir das Thema Ost-West so ein bisschen verschleppen?
Ich glaube nicht. Ich meine, wir hatten ja auch im Jahr zuvor 30 Jahre Mauerfall, da wurde auch sehr viel debattiert und in den letzten Jahren hat sich ja das Bewusstsein für den Osten wirklich in die gesamtdeutsche Öffentlichkeit gegraben. Auch durch Pegida und AfD, muss man sagen, auch durch die Wahl von Thomas Kemmerich im Februar in Thüringen zum Ministerpräsidenten durch CDU und AfD. Und auch durch die Debatte um den Rundfunkbeitrag jetzt in Sachsen-Anhalt. Also da drängt sich der Osten ja massiv rein in die Debatte. Nicht immer glücklich mit den Themen, muss man sagen, und nicht immer glücklich mit den Mitteln, die gewählt werden. Aber es wird ein Unmut deutlich gemacht, mit dem die gesamtdeutsche Gesellschaft ja irgendwie umgehen muss. Ja? Und ich meine, es lassen sich ja Wahlen im Osten oder mit den Ostdeutschen nicht unbedingt gewinnen, aber viele haben schon gesehen, dass man mit den Ostdeutschen eben auch Wahlen verlieren kann. Und das ist ein Bewusstsein, mit der sich die Politik natürlich dann auseinandersetzt, weil es ja auch dann ans eigene geht.
Mehr als 20%, so stark sind die Exporte aus China im November im Vergleich zum Vormonat angestiegen. Und das, wo in anderen Teilen der Welt die Wirtschaft unter der Corona-Pandemie gerade ächzt. China-Korrespondentin Ruth Kirchner verfolgt die Lage derzeit von Berlin aus. Ruth, wie sind diese sprunghaft angestiegenen Exportzahlen von China mitten in der Pandemie zu erklären?
Ja, das liegt unter anderem daran, dass China vor allen Dingen ganz viele Dinge herstellt und exportiert, die wir zu Hause brauchen. Also Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Toaster und Mikrowellenherde. Wir sind alle mehr zu Hause. Vielleicht fällt da bei dem einen oder anderen die Entscheidung für ein neues Gerät. Außerdem Homeoffice-Bedarf, dass da der Bedarf gestiegen ist, auch davon profitiert China. Also das sind Handys, Tablets, Computer, Router für bessere Internetverbindungen. Und dann ist da Heimwerkerbedarf, das läuft auch gut, da kommt auch ganz viel aus China. Und natürlich, wir haben jetzt auch noch das Weihnachtsgeschäft in Europa und den USA. Deshalb so in dem dritten Quartal, da sind dann die Exportzahlen traditionell relativ stark. Aber jetzt in diesen Pandemiezeiten sprechen Analysten schon von einer Sonderkonjunktur, Corona-bedingt. Eine Art Corona-Aufschwung, könnte man fast sagen, in China. Auch wenn das zunächst aus unserer Sicht vielleicht etwas widersprüchlich klingt.
Ja, wobei ich gelesen habe, dass die Nachfrage innerhalb von China zumindest nicht so stark gewachsen ist. Das heißt, die Menschen da konsumieren jetzt nicht so stark?
Die konsumieren vielleicht ein bisschen weniger stark, aber natürlich ist es so, dass insgesamt sich schon die Wirtschaftsstruktur auch Chinas in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Also noch vor 10 Jahren war China beispielsweise vom Export deutlich abhängiger, als es das heute ist. Also vor 10 Jahren lag der Anteil der Exporte an der Gesamtwirtschaftsleistung bei 25% und das ist mittlerweile gesunken auf 17%. Also das heißt, so etwas wie Binnenkonsum und auch Dienstleistungen nimmt heute einen deutlich größeren Anteil an am Gesamtwirtschaftswachstum in China. Und das ist für die chinesische Wirtschaft zunächst mal gut, weil man dadurch so ein bisschen weniger abhängig auch ist von, ich sag mal, so den großen globalen konjunkturellen Schwankungen.
Ja, und das ist, wenn ich das richtig weiß, ja auch so langfristig oder mittelfristig gesehen ein Ziel von China. Die haben Ende Oktober diesen 5-Jahres-Plan vorgestellt, wo eben ein Punkt war, man will unabhängiger vom Ausland werden. Also passt das quasi in diese Langfriststrategie?
Ganz genau, das passt in die Langfriststrategie, wobei gegen die starken Exporte haben natürlich die Chinesen auch gar nichts. Ne? Also, aber dieses stärker auf die eigene Kraft vertrauen, das ist so ganz wichtig. Und das war ja auch so das große Thema bei diesem sogenannten fünften Plenum vom Zentralkomitee, der neue Fünfjahresplan, der 14. dann mittlerweile, der soll ja dann nächstes Frühjahr verabschiedet werden, wobei man sich das eben nicht so vorstellen darf, wie früher vielleicht noch, dass da dann bestimmte Produktionsquoten oder Erntequoten für Getreide oder für Stahlproduktion drinstehen, sondern da geht es tatsächlich um die groben Leitlinien, um die Ausrichtung der chinesischen Volkswirtschaft. Und der Schwerpunkt ist eben ganz stark auf Eigenständigkeit. Da geht es auch sehr stark um Technologie. Da geht es darum, dass man weniger abhängig sein will vom Import bestimmter Komponenten für die Herstellung eben von Tablets, von Computern und von Hochtechnologie. Und der Hintergrund dafür ist unter anderem auch der Handelskrieg mit den USA und die Sanktionen und Strafzölle. Denn da gibt es ja so auch Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, die genau diese Komponenten brauchen, um dann ihre Handys und Computer und Roboter herstellen zu können. Und die wollen unabhängiger werden und die sollen auch unabhängiger werden, sagt die chinesische Führung, damit man da eben von den USA nicht so am Gängelband herumgeführt werden kann.
Gut, dass du das sagst. Also ja, es war zwischenzeitlich eben die Rede von tatsächlich einem Handelskrieg. Jetzt ist ja die Frage, wenn Donald Trump ab Januar nicht mehr US-Präsident ist, sondern Joe Biden ins Amt kommt, inwiefern ist da in China eine Hoffnung mit verbunden oder erwartet man eigentlich, dass es diese angespannten Beziehungen mit den gegenseitigen Sanktionen sich belegen, eigentlich, dass alles beim Alten bleibt?
Also ich glaube, dass alles beim Alten bleibt, damit das hofft oder erwartet natürlich niemand. Also man hofft auf einen neuen Ton und sicherlich auch einen neuen Stil, etwas weniger erratisch, weniger aggressiv in der Rhetorik. Erst jetzt gerade hat der chinesische Außenminister Wang Yi auch wieder gesagt, naja, also da wollen wir doch mal gucken, wo es denn da auch gemeinsame, wo es Schnittmengen gibt, wo man vielleicht auch wieder ein bisschen sich annähern kann. Aber man muss auch davon ausgehen, dass Joe Biden relativ hart in der Sache bleiben wird, denn nicht nur bei Trumps Republikanern, auch bei den Demokraten findet man nicht so wahnsinnig viele China-Freunde. Da sind also auch die Spielräume für Biden relativ gering. Und er hat ja auch bereits angekündigt, dass es bei den hohen Zöllen auf bestimmte chinesische Produkte bleiben wird. Also da wird es jetzt nicht eine komplette Entspannung geben, aber vielleicht werden sich die Umgangsformen wieder so ein bisschen normalisieren.
Mhm. Nun hat China aber im November auch ein relativ großes, so eines der weltweit größten Freihandelsabkommen mit 14 weiteren Staaten abgeschlossen, aus Asien, Australien, Ozeanien. Das heißt, auch das ist so in gewisser Weise Abkehr von USA und aber auch von Europa?
Also Abkehr von USA und Europa würde ich nicht sagen. Also die USA sind natürlich auch für China weiterhin ein wahnsinnig wichtiger Exportmarkt. Europa ist weiterhin wichtig, einerseits für den Einkauf von Hochtechnologie, auch ein wichtiger Zielort von chinesischen Auslandsinvestitionen. Aber natürlich ist es so, dass man sozusagen in der eigenen Region der Platzhirsch ist, an dem niemand vorbeikommt. Und China ist ja bereits jetzt der wichtigste Handelspartner vieler dieser Länder, die sich an diesem Freihandelsabkommen RCEP, das hat ja so einen umständlichen Titel, Regional Comprehensive Economic Pact, die sich also an diesem Freihandelspakt beteiligen. Und es bündelt so eine ganze Menge bestehender Freihandelsabkommen von Ländern in der Region. Verstärkt es Chinas Macht vielleicht ein bisschen, aber es hilft natürlich auch den Ländern in der Region. Ich sage mal Japan, Südkorea, Australien. Die sind zwar sicherheitspolitisch an die USA oder mit den USA verbunden, kommen aber wirtschaftlich natürlich auch an China nicht vorbei und betreiben sehr, sehr viel Handel mit China. Und profitieren auch von diesem Abkommen, weil es ja gemeinsame Regeln schafft und einheitliche Regeln, weil es die Lieferketten absichert. Und insofern ist das jetzt nicht so ein eindeutiges, oh, hier bekommt China deutlich mehr Macht, sondern es ist etwas, was sozusagen den Handel in der gesamten Region auf eine einheitlichere Grundlage stellt, wenn man das so sagen kann.
Wenn du sagst, man kommt wirtschaftlich auch nicht am Handel mit China vorbei, das gilt ja für Europa und also vor allem auch für Deutschland natürlich auch. Gerade die Autoindustrie setzt natürlich ganz stark auf den Absatz in China. Wie wird es also von Deutschland oder von Europa aus bewertet, diese Entwicklungen?
Also nach dem Abschluss dieses Freihandelsabkommens, da gab es in Europa deutlich auch, oder da gab es in Deutschland auch Stimmen, die sagten, naja, wir sind da mal außen vor und das ist ein Warnzeichen oder ein Weckruf muss das sein, dass wir uns da auch stärker einbringen müssen, was solche Abkommen angeht. Nun ist es so, dass die Europäische Union seit, ich glaube, mittlerweile 7 Jahren über ein Investitionsschutzabkommen mit China verhandelt. Auch da geht es ganz viel um Marktzugang, um Regeln auch des Handels und des Umgangs miteinander. Dieses Abkommen sollte eigentlich dieses Jahr schon unter Dach und Fach sein, aber noch ist das nicht der Fall und das Jahr ist fast rum. Und ich glaube, da ist man sich auch gerade in Deutschland so auch der Abhängigkeit teilweise schon sehr bewusst. Gerade was die Autoindustrie angeht, die deutschen Autobauer machen, wie du gesagt hast, in China bereits wieder sehr, sehr gute Geschäfte. China als einer der wichtigsten Handelspartner Deutschland ist gerade in diesen Pandemiezeiten wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig sehen wir, und da hat sich, glaube ich, so in den letzten ein, zwei Jahren doch schon einiges geändert. Gleichzeitig wächst auch in Deutschland die Kritik an China wegen unfairer Handelspraktiken, wegen der Abschottung des chinesischen Marktes in bestimmten Bereichen, etwa im Bereich IT und auch Investitionen aus China in Europa und Firmenübernahmen werden deutlich kritischer beäugt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also erst letzte Woche hat die Bundesregierung beispielsweise die Übernahme eines Hightech-Unternehmens gestoppt. Der chinesische Interessent, das war die Tochtergesellschaft eines Rüstungsunternehmens. Also da guckt man sehr viel deutlicher hin. Man ist sich sozusagen der gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst, aber auch da hat sich die gegenseitige Wahrnehmung geändert. Also die Europäer sprechen jetzt von China weniger als Partner, sondern eher so als Konkurrent, systemischer Rivale fällt da auch immer wieder das Wort, der Begriff. Also auch da, ja, man braucht sich und gleichzeitig beäugt man sich ganz schön kritisch.
Neue Begriffe und neue Entwicklungen bei den wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Ruth Kirchner, danke, dass du uns die Hintergründe erklärt hast.
Gerne.
Hintergründe und Erklärungen, die wollen wir hier bei der Tag liefern. Feedback zu dieser Folge oder auch zum Podcast allgemein erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und sage bis bald.